The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 2. Mai. Vom Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky Ende Februar ist nur noch die Demütigung in Erinnerung geblieben.
What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean?
You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict.
Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have?
Die entwürdigende Show von US-Präsident Donald Trump und seinem Vize J.D. Vance überschattet im Rückblick bis heute den eigentlichen Besuchsgrund Zelenskys in den USA. Konkret sollte damals eigentlich ein Rohstoffabkommen unterzeichnet werden. Donald Trump wollte keine Waffen mehr in die Ukraine liefern ohne Gegenleistung. Sein Credo lautet nämlich nicht, wie kann ich einem Land helfen, das unschuldig und unvermittelt von einem Aggressor in einen sinnlosen Krieg hineingezogen wurde, sondern in höchstem Maße pragmatisch. Was springt für die USA dabei raus? Das hat Donald Trump vor einem Monat während einer Pressekonferenz im Weißen Haus erneut deutlich gemacht.
Biden, very, very foolishly, stupidly, frankly, gave $300 billion and $350 billion more accurately to try and do things. And you know what happened? We get nothing. We could have rebuilt our entire US Navy with $350 billion.
Vielleicht war auch dieser Pragmatismus, einen Deal zum Vorteil der USA zu machen, auch der Grund, weshalb trotz der brüsken Abfuhr, die Zelensky damals in Washington erfahren musste, letztlich die Verhandlungen über dieses Rohstoffabkommen nie beendet wurden und jetzt tatsächlich zu einem Abschluss gekommen sind.
I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund.
Der Unterzeichner auf Seiten der USA, Finanzminister Bessent, nannte es ein historisches Wirtschaftsabkommen und die Vize-Regierungschefin Julia Svididenko, die für die Ukraine ihre Unterschrift darunter setzte, sprach weit weniger euphorisch von einer, Zitat, Vereinbarung, die beiden Ländern Erfolg bringen kann, Zitat Ende. Die Wahrheit liegt momentan wahrscheinlich irgendwo dazwischen, zumal noch weitere Dokumente zu dem Vertragswerk ergänzt und unterzeichnet werden müssen und offenbar tatsächlich noch nicht alle Details dazu geklärt sind. Ein Punkt geht aber schon mal klar an die Verhandlungsführer der Ukraine. Trump wollte eine Zeit lang durchsetzen, dass alle bereits bisher gelieferten Waffen und Hilfsgüter der vergangenen 3 Jahre der Ukraine nachträglich in Rechnung gestellt werden. Hier war von einer Summe von $500 Milliarden die Rede. Und auch die Beteiligung der USA an bereits bestehenden Rohstoffprojekten in der Ukraine ist vom Tisch. Die Überschrift, die jetzt über dem Vertragswerk steht, lautet Wiederaufbaufonds. Eine Beteiligung der USA in der Ukraine gibt es nur bei neuen Projekten zur Förderung von Metallen und Erdgasvorkommen. Bedeutet, die USA müssen erst einmal investieren, um zu profitieren. Diese Investitionen können dann tatsächlich aber nicht als Cash, sondern auch als Waffenlieferung erfolgen. Warten wir ab, bis wirklich alle Details dazu veröffentlicht werden. Dem geplanten Trumpischen Knebelvertrag konnte die Ukraine, Stand jetzt, offenbar gerade noch mal entkommen. Der alte Freundschaftsvertrag von Joe Biden wurde allerdings rigoros aufgekündigt. Das, was wir jetzt sehen, ist ein Partnerschaftsvertrag ungleicher Partner. Oder anders gesagt, der eine Partner ist dem anderen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, während der andere eine offene Beziehung führt, immer auf der Suche nach dem nächsten, besten Deal. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spreche ich mit dem Nobelpreisträger Joseph Stiglitz über die Freiheit und über die ersten 100 Tage Trump sprechen wir auch.
The story that Trump is telling is that anything big requires pain.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuen Zahlen von Apple. Außerdem beschäftigen wir uns mit neuen und alten Nationalhymnen und einem ungewöhnlichen politischen Accessoire, der Kettensäge. Unser US-Politik-Podcast ist zurück in Neuauflage. Race to the White House wird zum White House Briefing. Statt den US-Präsidentschaftswahlkampf zu verfolgen und zu analysieren, werden in dem neuen alten Pioneer Original die aktuellen Geschehnisse aus dem Weißen Haus unter die Lupe genommen. Zusammen mit meinem Co-Host US-Experte Julius van der Laar ordnen wir die wichtigsten innenpolitischen Themen der USA ein, ob eine Logik hinter Trumps sprunghaften Entscheidungen zu erkennen ist und wie sie den Alltag der Menschen dort beeinflussen. In dieser ersten Folge des White House Briefings analysieren Julius und ich die ersten 100 Tage Trump 2.0. Wie kommt er bei den Amerikanern an? Welche Promises made waren auch wirklich Promises kept? Die komplette Folge können Pioneers bei uns in der App oder auf unserer Webseite thepioneer.de hören. Einen Auszug aus unserem Gespräch hören Sie aber jetzt.
Trump ist angetreten, hat gesagt, Promises made, Promises kept. So meine Auffassung ist, dass Wählerinnen und Wähler zumindest sagen, he overpromised and underdelivered. Und dementsprechend ist, glaube ich, die große Frage, wie geht's weiter in den nächsten 100 Tagen oder in den nächsten 1200 Tagen bis zur nächsten Präsidentschaftswahl? Da will ich auch noch einmal dran erinnern, das ist ja das, was Donald Trump letztes Mal geschafft hat. Die Wirtschaft hat ja den Turnaround. Leute haben sich zurückgesehen nach der Trump-Economy. Das war der Hauptgrund, warum er 2024 gewonnen hat. Das heißt, nur weil jetzt die Zahlen noch nicht so aussehen, wie sich's Leute vielleicht gewünscht haben, bedeutet es noch lange nicht, dass sie am Ende seiner Amtszeit deutlich nach oben schnellen.
Ja, und seine Unterstützer sind nach wie vor, stehen hinter ihm und sagen, das ist unser Mann. Und der liefert das, was wir von ihm wollten.
Ja.
Nichtsdestotrotz will ich noch einen Punkt machen. Also wie er die Normen und die Regeln unserer Gesellschaft, also von unserer Verfassung, wie er sie zum Teil auch mit Füßen tritt. Die Menschen fühlen sich unwohl dabei. Und ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, ob er und ob die Republikaner sich damit eine Chance vertan haben. Weil der Wille war da. Die Menschen waren bereit für große Veränderungen im Land. Sie waren frustriert und sie haben gesagt, wir wollen ein Agent of Change. Und sie haben diese Person in Donald Trump gesehen. Und jetzt geht er aber einen Schritt zu weit aus der Perspektive vieler Menschen. Und der hatte die Chance, wirklich eine konservative Agenda jetzt umzusetzen. Und vielleicht hat er das überstrapaziert jetzt und sich diesen Weg verbaut. Außerdem spreche ich in dieser Auftaktfolge mit einem der renommiertesten Ökonomen der Welt, Joseph Stiglitz. Wir haben über 100 Tage Donald Trump gesprochen, aber auch über die Thesen seines neuen Buches »Der Weg zur Freiheit – Ökonomie für eine gerechte Gesellschaft«. Der 82-jährige Nobelpreisträger ist Professor an der Columbia University in New York und hat an zahlreichen Ivy League-Universitäten gelehrt. Für seine Arbeit wurde er mit über 40 Ehrendoktorwürden ausgezeichnet. Wie ich ist auch er Amerikaner und deshalb haben wir das Interview auf Englisch geführt. Das Gespräch in voller Länge im englischen Original und dann auch in einer deutschen Fassung hören Sie als Pioneer in unserer App oder auf unserer Webseite. Einen Auszug aus der deutschen Fassung hören wir jetzt. Los geht's. Good morning, Professor Joseph Stiglitz.
Good morning. It's nice to be here.
Professor Stiglitz, before the election last year, a large number of Americans had mobilized. Professor Stiglitz, vor der Wahl im letzten Jahr hat Donald Trump viele Wähler gerade mit wirtschaftlichen Themen mobilisieren können. Die Realität sieht jetzt so aus, die Regierung kürzt bei Bundesstellen, provoziert einen Handelskrieg mit dem Rest der Welt und sorgt für Unruhe an den Aktienmärkten, während die Exekutive in einem Ausmaß ausgeweitet wird, wie wir es in unserem Land selten zuvor gesehen haben. Als jemand, der in den Vereinigten Staaten lebt, bemerken Sie eine Veränderung in der Stimmung unter den Menschen, die Trump vielleicht in der Vergangenheit unterstützt oder aus wirtschaftlichen Gründen für ihn gestimmt haben?
Trump in the past or voted for him, many of them for the economic reasons?
Yes, I think I have been detecting. It's slow. People don't like to admit that they made a mistake.
Ja, ich glaube, ich habe eine Veränderung bemerkt. Sie schreitet langsam voran. Die Leute geben ungern zu, dass sie bei so einer wichtigen Entscheidung wie der Wahl des Präsidenten einen Fehler gemacht haben. In vielen Fällen wird jetzt Elon Musk die Schuld gegeben. Trump brachte jemand an Bord, der ein wenig unberechenbar war und nun über das Ziel hinausgeschossen ist. Vielleicht haben sie die Feindseligkeit, die ihm entgegengebracht wird, bemerkt, nicht nur Elon Musk selbst gegenüber, sondern auch gegenüber seinen Tesla-Autos, als Symbol dieser Feindseligkeit. Eines der Dinge, die ich übrigens sehr interessant fand, ist, dass ja viele Einwanderer Trump unterstützt haben. Das fand ich sehr überraschend. Aber sie dachten immer, dass Trump in seiner Amtszeit nur gegen die, ja sagen wir an der Stelle in Anführungszeichen, schlechten Einwanderer vorgehen würde, nicht gegen die guten Einwanderer, zu denen sie sich natürlich selber zählen. Denn sie kamen in die Vereinigten Staaten, um hart zu arbeiten und das haben sie auch getan. Doch viele von diesen Einwanderern haben keine offizielle Aufenthaltserlaubnis. Sie dachten, Trump würde sich nur auf diejenigen konzentrieren, die der Gemeinschaft schaden, weil sie beispielsweise kriminell sind. Aber es stellt sich heraus, dass er ein viel umfassenderes Ziel hatte, als sie dachten. Und jetzt ist die Angst in der Einwanderer-Community enorm.
And the fear in the immigrant community is enormous.
Absolutely. And I think that there are a lot of people who were hoping for. Absolut. Und ich denke, es gibt viele Menschen, die auf eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage gehofft haben, weil er es ihnen auch versprochen hat. Und ich glaube, viele dieser Menschen, soweit ich höre, halten immer noch die Hoffnung aufrecht, dass es vielleicht doch noch kommen wird und dass vielleicht eine Methode hinter diesem Wahnsinn steckt. And that maybe there's method to the madness.
Yeah, the story that Trump is telling is that anything big requires pain.
Ja, die Geschichte, die Trump erzählt, ist, dass alle großen Dinge auch immer Schmerzen und Opfer mit sich bringen. Während seiner ersten Amtszeit sprach er ständig über den Aktienmarkt als Barometer dafür, wie gut er abschneidet. Er jubelte, als die Aktienkurse stiegen und sagte, das beweise, dass er ein großartiger Präsident sei. In seiner jetzigen Amtszeit sind die Aktienmärkte abgestürzt. Er sagt nichts dazu. Was er sagt ist, die Aktienmärkte sind irrelevant. Wir sind langfristig orientiert. Wir sind hier, um Amerika wieder groß zu machen. Und das wird nicht über Nacht passieren.
It's not gonna come overnight. So he's bracing Americans for pain.
Also bereitet er die Amerikaner auf Schmerzen vor. Der Grund ist natürlich, dass er viel Schmerzen verursacht. Es läuft nicht so gut, wie er dachte. Die Menschen haben ein kurzes Gedächtnis, aber er versprach, den Ukraine-Krieg am ersten Tag zu beenden. Auch das Problem mit Gaza würde schnell gelöst sein. Aber jetzt, wo diese Versprechen gebrochen und in den Mülleimer geworfen wurden, kann man sicherlich darüber diskutieren, ob man sich aus diesem Konfliktfeld Ukraine-Krieg einfach raushalten sollte. Aber wo man sich nicht raushalten kann, wirtschaftlich läuft es überhaupt nicht gut.
But on economics, things are not going well at all.
Well, his main argument with the tariffs that he has put on most. Nun, sein Argument bei den Zöllen, die er auf einen Großteil der Welt verhängt hat und dann einige wieder zurückgenommen und andere sogar dann noch weiter erhöht hat, war, dass das System des globalen Handels kaputt sei und die Vereinigten Staaten im Nachteil wären. Macht es Sinn für die Vereinigten Staaten, eine Art Neustart zu wagen? Does some sort of reset make sense for the United States?
Well, let me first say there's a certain irony in what he says. You know, the United States was the center.
Lassen Sie mich zunächst sagen, dass es eine gewisse Ironie in dem gibt, was er sagt. Die Vereinigten Staaten waren der zentrale Akteur bei der Erstellung der Regeln dieses Spiels. Wir haben alle diese Regeln geschrieben, die in die WTO, die Welthandelsorganisation, eingeflossen sind. Und wir haben sie mit Europa ausgehandelt. Aber die Regeln wurden im Interesse, würde ich sagen, zumindest im kurzfristigen Interesse der amerikanischen Unternehmens- und Finanzriesen geschrieben. Es ist jetzt also ein bisschen eigenartig zu sagen, oh, wir sind diejenigen, die gelitten haben. Ich war Chefökonom der Weltbank und habe da die Dinge aus einer anderen Perspektive gesehen. Ich habe gesehen, wie diese Regeln vor allem den Vereinigten Staaten zugute kamen und den Entwicklungs- und den armen Ländern schadeten.
Developing countries and poor.
So could this be an opportunity for nations of the global south to, könnte dies jetzt eine Gelegenheit für die Länder des globalen Südens sein, ihre Situation im Hinblick auf globale Handelsabkommen zu verbessern? Und das ist tatsächlich auch eins der Themen, über die Sie in Ihrem Buch schreiben. Die Idee, dass die Freiheit des einen die Unfreiheit des anderen bedeutet. Und natürlich kann man das auch auf globale Handelsabkommen übertragen.
And you can extrapolate that onto global trade agreements, of course, as well.
Very much so, that we are in an interdependent trade relationship.
Ganz genau. Dass wir in voneinander abhängigen Handelsbeziehungen sind und was einem hilft, kann anderen schaden. Aber hier, denke ich, gibt es einen fundamentalen Unterschied, den ich gerne betonen möchte. Ein anderer Punkt ist, dass es bestimmte Umstände gibt, in denen Kooperation mit etwas Zurückhaltung allen zugutekommen kann.
With a little restraint can make everybody better off.
Can you give us an example?
So that an example I give is a traffic light.
Ein Beispiel, das ich geben kann, ist das einer Ampel. Ohne eine Ampel hätten wir Stau. Eine Ampel sagt uns, dass wir abwechselnd fahren müssen und wenn wir das tun, sind wir alle besser dran. Nun, wenn wir gute Handelsregeln haben, könnten wir mehr Handel treiben und komparative Vorteile nutzen, die zu einem höheren Lebensstandard führen. Jedes Land spezialisiert sich auf das, was es am besten kann. Das war immer die klassische Idee im Handel. Und Trump versteht das nicht. Er sieht die Welt aus einer Nullsummenperspektive. Wenn es China gut geht, muss es den Vereinigten Staaten schlecht gehen. Was wahr ist, ist, dass die Unternehmen, die eine große Rolle bei der Ausarbeitung unserer Handelsabkommen spielten, kurzsichtig waren und nicht verstanden haben, was die langfristigen Veränderungen wirklich ergeben könnten. Und eine der größten Veränderungen ist, dass, als wir begannen, mit China zu handeln, China angefangen hat zu lernen, sich zu entwickeln und von einem komparativen Vorteil in der Produktion von einfachen Gütern wie Textilien und Dingen, die in der Herstellung unqualifizierte Arbeit erfordern, kam es dann zu einem komparativen Vorteil in der Produktion von sehr anspruchsvollen Gütern wie Solarpanels, E-Autos und Batterien.
Like solar panels, EVs, batteries.
Ich war gerade in einer Fabrik in China. Nur noch Roboter. Da sind keine Menschen mehr. Trump schaut in die Mitte des 20. Jahrhunderts zurück, als es in der Fertigung noch gute Jobs gab. Und das ist die Vision, die er hat. Aber man kann nicht in der Zeit zurückgehen. Selbst wenn er es schafft, die Fertigung zurückzubringen, wären es Roboter. Nicht die Arbeitsplätze im Mittleren Westen, die verloren gingen. Und wir können keine Roboter bauen, weil wir die Ingenieure dazu nicht haben. Das ist ja das Zynischste daran. Er zerstört unsere Universitäten, die in der Lage wären, diese Ingenieure auszubilden. So macht er die USA dauerhaft schwächer. Schwach heute, in diesem Handelskrieg, den wir verlieren werden, wenn er so weitermacht, aber noch schwächer in der Zukunft, denn dann wird es noch schlimmer.
Trade war, we're going to lose it if he continues doing what he's doing, but weaker tomorrow, even worse.
Wie gesagt, die erste Folge unseres US-Politik-Podcasts White House Briefing sowie das ganze Gespräch mit Joseph Stieglitz auf Englisch oder eben auch auf Deutsch finden Sie in unserer App und auf unserer Webseite. Alle Links dazu sind in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da kann uns keine besser informieren als unsere Frau vor Ort, Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, der Tech-Riese Apple hat neue Quartalszahlen rausgebracht. Sag uns, wie geht es dem Unternehmen?
Ja, soweit eigentlich ganz gut. Apple konnte die Erwartungen in der Wall Street beim Gewinn und Umsatz übertreffen, blieb allerdings bei den Service-Erlösen leicht unter den Prognosen. Der Umsatz stieg um 5%, besonders stark schnitten iPhones und MacBooks ab. Die Bruttomarge lag wie erwartet bei 47%. Apple rechnet im laufenden Quartal aber nur mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und erwartet auch nur eine Bruttomarge von 46%. Da wurden jetzt zusätzliche Kosten durch Zölle von rund 900 Millionen Dollar einkalkuliert. CEO Tim Cook betonte, dass die Auswirkungen der Zölle im Märzquartal begrenzt waren, da Apple seine Lieferkette optimieren konnte. Etwa die Hälfte der iPhones für den US-Markt kommen inzwischen aus Indien, viele andere Produkte aus Vietnam. Apple kündigte zudem Aktienrückkäufe im Wert von bis zu 100 Milliarden Dollar an und eine Dividendenerhöhung um 4% auf 26 Cent pro Aktie. Trotz der guten Zahlen fiel die Aktie nachbörslich um bis zu 4%, weil es von der Apple-Führung hieß, die Zukunft sei mit Blick auf die Zölle aktuell sehr schwer vorherzusagen, Chelsea.
Und auch Amazon hat sich in die Bücher schauen lassen. Du hast für uns da reingeschaut. Wie sieht's da aus?
Ja, da sah es ähnlich aus. Auch Amazon konnte besser abschneiden als erwartet. Da gab es einen Umsatzplus von 8,6%. Besonders stark war das Werbegeschäft mit einem Umsatzplus von 19%. Die Cloud-Sparte AWS blieb knapp unter den Erwartungen und verfehlte damit zum dritten Mal in Folge die Prognosen. Trotz der guten Zahlen gab Amazon einen verhaltenen Ausblick für das laufende Quartal. Grund dafür ist auch die Unsicherheit durch die hohen Zölle. Eben auch gerade vor allem auf Importe aus China, die Amazon besonders im Handelsgeschäft treffen. Über 50% der auf Amazon verkauften Produkte sind von den 145% Zöllen betroffen. Analysten erwarten, dass die Zölle den Gewinn von Amazon in diesem Jahr um 5 bis 10 Milliarden Dollar drücken könnten. Die Anleger waren nicht so happy, die Aktie fiel nachbörslich um mehr als 2%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass eine Nationalhymne tendenziell mehr über die Vergangenheit eines Landes sagt als über die Menschen, die heute darin leben. Aber ist es nicht möglich, beide Elemente zu verbinden, Vergangenheit und Gegenwart? In Kirgisistan steht genau diese Frage zur Debatte. Dort haben die rund 7 Millionen Einwohner des kleinen Landes gerade nach einer neuen Nationalhymne gesucht. Die aktuelle Hymne klingt vielen Bewohnern zu sehr nach Sowjetunion und zu wenig nach Aufbruch und Zukunft. Wie die neue Hymne klingen wird, ist noch nicht bekannt. Aktuell können Vorschläge eingereicht werden und schon jetzt sind mehrere hundert zusammengekommen. Die meisten Komponisten orientieren sich aber am klassischen Hymnensound und weniger an den Beats aktueller Lieder. Also eine Techno-Hymne wird es vermutlich eher nicht werden. Was aber in Kirgisistan ausgeschlossen ist, könnte doch vielleicht etwas für Deutschland sein. Denn genau heute, vor 73 Jahren, wurde das Lied der Deutschen von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben zur offiziellen Hymne Deutschlands erklärt. Und gerade jetzt ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Hymne geändert werden könnte. Niemand geringerer als der künftige Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat der Hymnendebatte, die alle paar Jahre immer mal wieder hochkommt, neues Leben eingehaucht. Ungewollt. Weimer, früherer Chefredakteur der Welt und baldiger Minister, hat sich 2019 kritisch über Hoffmann von Fallersleben geäußert. Nach der Bekanntgabe des Ministerpostens wurde wild spekuliert, ob der künftige Kulturstaatsminister den Text jetzt ändern könnte. Denn der Text ist nicht nur mit Blick auf seine Historie umstritten, Stichwort erste Strophe, er geht einem auch nicht immer leicht über die Lippen und sorgte 2005 für einen handfesten Skandal. Damals trällerte Sarah Connor in der Allianz Arena vor 66.000 Fußballfans eine ganz eigene Version der deutschen Nationalhymne. Aus Blü im Glanze dieses Glückes machte die Sängerin kurzerhand Brü im Lichte.
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes.
Ein Versprecher, der für Aufsehen sorgte und die Erinnerung daran wachrief, wie schwer es manchmal sein kann, in der Aufregung die richtigen Worte zu finden. Aber egal ob Blü oder Brü, Techno oder Klassik, ich wünsche den Kirgisen viel Erfolg bei der Suche nach einer neuen Nationalhymne.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass sich die Kettensäge offenbar als politisches Accessoire durchgesetzt hat, als Symbol männlicher Dominanz, kompromissloser Macht und inszenierter Wut. Den Anfang machte Javier Milei. Im Wahlkampfsommer 2023 brachte der libertäre Provokateur die Kettensäge zum ersten Mal zum Einsatz. Er hob das laute Werkzeug in die Luft und rief die Revolution gegen den Staat aus, machte die Kettensäge zum Symbol des radikalen Wandels und zu seinem Branding. Und Milei? Er wurde über Nacht zur globalen Meme-Ikone. So wie der Präsident Argentiniens daheim die Bürokratie versucht zu zersägen, so wollte es ihm Elon Musk, der reichste Mann der Welt, der an der Seite Donald Trumps gerne als Teilzeitpolitiker agiert, es gleich tun. Denn Musk steht doch am liebsten als Vollzeit-Showman im Rampenlicht. Ende Februar diesen Jahres bei der Conservative Political Action Conference in den USA, breitgrinsend, schwingt er eine vergoldete Kettensäge durch die Luft, die er zuvor auf der Bühne als Geschenk von Milei entgegengenommen hat.
This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
Und ruft dabei, das ist die Kettensäge gegen die Bürokratie. Und schon wieder wurde die Kettensäge zum Star der Show. Beim genaueren Hinsehen wird nämlich schnell klar, sie ist stylischer als alles, was sonst in amerikanischen Garagen herumliegt. Fast schon wie ein Kunstobjekt. Hergestellt wurde das gute Stück in einer kleinen Wohnküche im Zuhause von Mariano Tute di Tella in Buenos Aires. Der 45-jährige Argentinier ist Künstler und sein Spezialgebiet ist das Aufpimpen von Kettensägen. Seit seiner Jugend macht er das schon, tunt Motorsägen, veredelt sie mit Metallen, Gravuren und anderen Extras. Er ist stolz, wie weit es seine Kettensägen geschafft haben. Im Interview mit der Tagesschau sagte er Folgendes.
Es un símbolo de poder, de justicia también. Una manera de decir basta, algo pasa y hay que cambiar. Por eso se mantiene incorruptible, impoluta, con fuerza y determinación.
Er baute Milei eine personalisierte Säge, dann Musk und nun will Trump, der Zersäger der Welt, natürlich auch eine aufgepimpte Kettensäge. Nicht, dass Friedrich Merz als nächster seine Bestellung aufgibt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen kraftvollen Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.